Also das ist der Gottesbeweis, den Gott bringt. Ich schaffe es, dieses ganze Volk wieder an den Sinai zu bringen. Sinai passiert einige der wichtigsten Dinge, die in der Menschheitsgeschichte jemals passiert sind, denn da, Israel, die versprechen sich gegenseitige Treue. Der Aufbau da, der hat irgendwo so die Rahmenbedingungen, eine Art, stelle ich mir dieses Zusammenleben vor. Dazu gehören auch ganz bekannt die 10 Gebote, auch einer der wichtigsten, bekanntesten Texte, die jemals geschrieben worden sind. Gott selbst gibt diesem Volk diese Gebote. Und das Volk, das bleibt ungefähr ein Jahr dort am Sinai, baut ein mobiles Heiligtum, die Stiftshütte, das Zelt der Begegnung, und dann gehen sie weiter. Und diese Textstelle hier, die geht darum, wie passiert das jetzt? Wie kommt man vom Sinai dann doch noch in dieses versprochene Land? Da sind wir jetzt. Und ich möchte euch einen Text ein bisschen lesen, und zwar ist das aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 9. Und ihr könnt da mal mitlesen, aber ihr werdet den Hauptpunkt mitbekommen. An dem Tag, als man die Wohnung aufstellte, also die Wohnung, das ist eben dieses mobile Heiligtum, als man die Wohnung aufstellte, bedeckte die Wolke die Wohnung. Die Wolke, das ist so das Zeichen, dass Gott da ist, die Herrlichkeit Gottes, die gegenwärtig ist. Am Abend war über der Wohnung etwas wie ein Feuerschein bis zum Morgen. So war es die ganze Zeit. Die Wolke bedeckte sie und bei Nacht der Feuerschein. Jedes Mal, wenn sich die Wolke über dem Zelt erhob, brachen die Israeliten daraufhin auf. Und wo sich die Wolke niederließ, dort schlugen die Israeliten ihr Lager auf. Also immer wenn Gott sich bewegt, dann bewegt sich auch das Volk. Und immer wenn Gott stehen bleibt, dann bleibt auch dieses Volk stehen. Immer sichtbar eben durch diese Wolke oder den Feuerschein in der Nacht. Auf Befehl des Herrn brachen die Israeliten auf und auf Befehl des Herrn schlugen sie ihr Lager auf. Sobald die Wolke über der Wohnung lag, blieben sie im Lager. Auch wenn die Wolke längere Zeit über der Wohnung verweilte, taten die Israeliten den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung war, blieben sie auf Befehl des Herrn im Lager und brachen auf Befehl des Herrn auf. Und wenn es vorkam, dass die Wolke nur vom Abend bis zum Morgen blieb und sich am Morgen erhob, dann brachen sie auch am nächsten Morgen auf. Ob es bei Tag oder bei Nacht war. Wenn die Wolke sich erhob, brachen sie auf. Ob es 2 Tage dauerte oder einen Monat oder noch länger, wenn die Wolke über der Wohnung anhielt und blieb, dann schlugen die Israeliten ihr Lager auf und brachen nicht auf. Erst wenn sie sich erhob, brachen sie auf. Auf Befehl des Herrn schlugen sie das Lager auf und auf Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie taten den Dienst des Herrn gemäß dem durch Mose gegebenen Befehl des Herrn. Also wenn man jetzt diesen Text liest, wenn ich jetzt irgendwo Deutschlehrer wäre und einen Aufsatz in Auftrag geben würde, dieser Text, der würde keine gute Note bekommen. Wieso nicht? 1000 Wiederholungen. Das hier könnte man in einen Satz zusammenfassen. Oder? Wenn Gott sich bewegt, bewegt sich das Volk. Und wenn Gott stehen bleibt, bleibt auch das Volk stehen. Das ist es. Oder? Aber es wird wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt, bis es auch der Hinterletzte geschnallt hat. Das Volk bewegt sich, wenn Gott sich bewegt. Und wenn Gott stehen bleibt, dann bleibt auch das Volk stehen. Das sagt dieser Text. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass genau dann, wenn das Volk aufbricht, das hier so reingehämmert wird. Also das Volk tut das, was Gott will, weil das ist nicht selbstverständlich. Auf dem Weg von Ägypten nach Sinai gab es immer wieder diese Momente, wo das Volk gesagt hat, Ägypten war gar nicht so schlecht, hier in der Wüste gefällt es uns nicht. Also das ist jetzt die nette Variante. Die sagen dann, es wäre besser gewesen, wenn wir in Ägypten geblieben wären und dort gestorben wären, als dass wir hier in der Wüste sterben. Das ist das, was sie sagen. Und jetzt geschieht dieser Sinai-Moment und das Volk hat diese ganz große Gottesbegegnung. Und als sie wieder aufbrechen, tun sie genau das, was Gott sagt. Ganz genau. Oder? Und dieser Text lässt keinen Zweifel daran, dass sie es wirklich tun. Oder? 1000 Wiederholungen. Es wird dir so lange gesagt, bis du es glaubst. Oder? Gott bewegt sich, das Volk bewegt sich. Gott bleibt stehen, das Volk bleibt stehen. Das ist das. Und da könnte man sagen, super, genau das brauchen wir jetzt, oder? Weil jetzt sind wir auf dem Weg ins verheißene Land, da wollen wir hin, das ist das, was dem Volk versprochen worden ist, und da braucht es dieses Gottvertrauen. Und dann kommen die nachfolgenden Kapitel. Denn das Volk macht dann wieder genau das, was sie schon auf dem Weg von Ägypten zum Sinai gemacht haben. Sie fangen nämlich an zu motzen. Ihnen ist dann doch wieder nicht recht, dass sie jeden Tag einfach nur dieses Manna essen, das Gott vom Himmel sendet. Also so, das ist Brot, das irgendwo aus dem Nichts scheinbar entsteht. Wie Tau heißt es in der Bibel drin. Es entsteht wie Tau. Am Morgen ist auch dieses Manna da und niemand weiß, was es ist. Manna ist Hebräisch oder Manhu heißt, was ist es? Also sie nennen dieses Zeug, was da entsteht, was ist das, weil es niemand weiß, was es ist. Es ist einfach da plötzlich und Gott versorgt dieses Volk. Und sie essen das und essen das und essen das. Und ich verstehe, dass wenn die das jetzt da schon über ein Jahr lang gegessen haben, jeden Tag, dass die irgendwann sagen, wir hätten gerne auch mal wieder etwas anderes. Weißt du, früher noch, da in Ägypten, da gab es Fleisch und da gab es Fisch. Und da gab es dein Lieblingsgemüse, was auch immer dein Lieblingsgemüse ist, oder? Das gab es alles. Und wir, was haben wir hier in der Wüste? Immer nur dieses, keine Ahnung, was es ist, oder? Wir können ihm nicht mal einen richtigen Namen geben, oder? Gott versorgt sein Volk, aber nicht eben so in einem Luxus, in einem Überfluss, den das Volk vermeintlich in Ägypten hatte. Das Volk hat sehr schnell vergessen, dass sie Sklaven waren in Ägypten. Dass sie schuften mussten und dass der Pharao überhaupt keine Rücksicht genommen hat auf ihr Wohlergehen. Im Gegenteil, er hat aktiv daran gearbeitet, dieses Volk auszurotten. Und das hat man vergessen, weil man sich zurückerinnert hat und gesagt hat, ah ja, das Essen, das war viel besser als das, was wir jetzt haben. Es ist so dieser vergangene Luxus, der das Volk vergessen lässt, dass sie es damals definitiv nicht gut hatten. Dann gibt es noch so einen Hierarchiestreit, also die Geschwister von Mose, die finden, Mose, das, was du kannst, das könnten wir noch lange. Und Mose ist demütig genug, um zu sagen, gut, fragen wir Gott. Und Gott sagt, nein, Mose, du bist derjenige, der dieses Volk führen soll. Miriam und Aaron, ihr habt auch eine Aufgabe, nicht diejenige, die Mose hat. Und dann kommt so dieser Kern, auf den ich heute eigentlich am meisten eingehen will, und das ist die Aussendung der 12 Kundschafter. Wir sind da in Kapitel 13, also 4. Mose 13. Da kommt das Volk so in die Nähe dieses Landes und Mose sagt, komm, lass uns da ein paar Leute vorausschicken, die schauen gehen, wie dieses Land ist. Und dann heißt es da, also Mose schickt diese 12 Kundschafter aus, für jeden Stamm oder aus jedem Stamm wird einer der führenden Persönlichkeiten ausgeschickt, um dieses Land zu erkunden. Und dann kommt diese Truppe zurück und erzählt, was sie gesehen haben. Und da heißt es dann, 4. Mose 13, ab Vers 27, sie, also diese Kundschafter, erzählten Mose, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Es ist so ein Ausdruck von Überfluss. Es gibt mehr als genug. Alles, was du brauchst und noch mehr. Besonders toll, wenn man eben die ganze Zeit nur Manna gegessen hat. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Das hier sind seine Früchte. Die haben da Sachen mitgebracht. Also da das Beste, was sie da finden konnten, riesengroße Weintrauben und so. Also zu sehen, dieses Land, das Gott für uns bereit hat, ist richtig, richtig gut. Ägypten kann da nicht mithalten. Das ist so, das, was man zwischen den Zeilen liest. Und jetzt kommt aber das Problem, dass diese Kundschafter schildern, doch das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak dort gesehen. Anak sagt uns meistens nicht mehr so viel auf den ersten Blick. Anak, das ist einer der Riesen. In der Bibel gibt es immer wieder Geschichten, wo Riesen auftauchen. Anak ist einer von denen. Also das Volk, also die Kundschafter gehen dahin und sagen, oh, die sind alle viel größer, die sind alle viel stärker, wir haben gar keine Chance. Das Land ist super, aber da sind halt schon Leute und wenn wir da auch hinkommen, dann geben die uns richtig eins auf den Deckel und wir können wieder abziehen. Das ist das, was diese Kundschafter sagen. Jedenfalls 10 von ihnen. 2 von ihnen sagen, hey, das Land ist gut. Und wenn Gott an unserer Seite ist, ich finde das so schön, Kaleb sagt das da sehr, sehr toll, dann werden wir die Leute, die da sind, fressen wie Brot. So gefährlich wie Brot ist, so gefährlich sind die Leute da. Und vom Brotessen haben sie etwas verstanden, weil die haben ja eben ein Jahr lang da oder mehr nur diese Körner gehabt. Die haben also ein Jahr lang Brot gegessen. Das ist das, was die jeden Tag gemacht haben. Also die hatten nichts anderes. Also so, es ist eigentlich eine alltägliche Angelegenheit, etwas ganz, ganz Einfaches. Wir werden dieses Land einnehmen, wenn Gott an unserer Seite ist. Und das Volk, das da kommt, oder das Volk, das hört dann leider eben auf die Mehrheit, auf diese 10 Kundschafter, die sagen, es geht nicht, anstatt dass sie hören auf diese 2, Josua und Kaleb, die glauben. Und es geht so weit, dass das Volk sagt, da die 2, Josua und Kaleb und Mose und da die ganze Führungsriege, die sollten wir alle umbringen. Ja, die sind schuld. Wir sind jetzt da wir sind da rausgezogen und jetzt hier sollen wir sterben. Und dann kommt so die Zuspitzung im nächsten Kapitel, in Kapitel 14, ab Vers 1. Da heißt es dann, da empörte sich die ganze Gemeinde, also dieses Volk, und erhob ihre Stimme und das Volk weinte in jener Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch in Ägypten oder in dieser Wüste gestorben. Boom. Wären wir doch gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Warum will Gott uns in dieses Land bringen, in dem Milch und Honig fließt? Was sollen wir da, wenn da diese Riesen wohnen? Oder? Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen? Etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute des Feindes werden? Wäre es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren? Das ist das, was das Volk sagt. Diese Geschichte, die geht mir schon länger nach, weil das, was jetzt passiert, etwas ist, was ich immer wieder schwierig finde, das so in mein Gottesbild einzuordnen. Das Volk, das glaubt nicht, dass Gott ihm helfen kann. Aber es ist das Volk, das die 10 Plagen miterlebt hat, wo die Ägypter gestraft worden sind für das, was sie den Israeliten angetan haben. Das ist das Volk, das erlebt hat, wie das Wasser geteilt wurde und sie trockenen Fußes hindurchziehen konnten. Es ist das Volk, das erlebt hat, wie Gott sie in der Wüste mit allem versorgt, was sie brauchen. Nicht Überfluss, nicht Luxus, aber sie haben überlebt. Also ein Jahr lang in der Wüste überleben, ohne irgendwas so an Vorbereitungen oder nicht viel mitzunehmen, das ist schon krass, das zu erleben. Es ist das Volk, das am Sinai Gott selbst gesehen hat, wie Gott selbst auf den Berg kommt. Sie haben diesen Gott gesehen in Rauch, in Feuer, in Donner, in Blitz. Sie haben gesehen, dass dieser Gott real ist. Und sie haben gesehen, was dieser Gott kann. Und dann sagen sie, Gott kann uns nicht in dieses Land bringen, das er uns versprochen hat. Uns wäre besser, dass wir wieder zurückgehen nach Ägypten. Das ist das. Und das, was mich erschreckt an dieser Geschichte, ist die Reaktion Gottes. Ein paar Verse weiter, ab Vers 22, da heißt es, alle Männer, also Gott sagt das da über seinem Volk, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste vollbracht habe und die mich jetzt schon zum zehnten Mal auf die Probe gestellt haben und doch nicht auf mich gehört haben, sie alle werden das Land niemals zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern mit einem Eid verheißen habe. Keiner von denen, die mich verachtet haben, wird es zu sehen bekommen. Also es ist nicht das erste Mal, dass dieses Volk hier rebelliert, es ist das 10. Mal. Und wir reden oft gerne von einem Gott der zweiten Chance. Und das ist so. Gott ist ein Gott, der immer und immer wieder auf uns Menschen zugeht und sagt, komm, wir probieren es noch einmal. Aber es gibt den Moment in der Geschichte Israels, in der Gott sagt, jetzt nicht mehr. Und das, was Gott macht, ist nicht einfach eine Strafe, indem dass er sagt, hier jetzt Blitz vom Himmel, sondern das, was Gott über dem über dem Volk verhängt, als Strafe sozusagen. Das lesen wir ein paar Verse weiter, 4. Mose 14, Abvers 28. Da spricht Gott durch den Mose. Sag ihnen, so wahr ich lebe, Spruch des Herrn, wovon ihr mir die Ohren voll geredet habt, das werde ich euch tun. Also Gott nimmt einfach sein Volk beim Wort. Das Volk sagt, es wäre besser, wenn wir in der Wüste gestorben wären, als wenn wir in dieses Land kommen. Und Gott sagt, okay. Wenn ihr sagt, es ist besser, in der Wüste zu sterben, dann werdet ihr in der Wüste sterben. Hier geht der Bibeltext weiter. Hier in der Wüste werden eure Leichen liegen bleiben. Ich überspringe da einen kleinen Teil. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden eine Beute der Feinde werden. Sie werde ich in das Land bringen. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Also das ist so, dass Gott kommt, macht seinem Volk dieses Angebot, dieses Landes, führt dieses Volk heraus mit mächtigen Taten. Und dann kommt das Volk und zum 10. Mal sagen sie, nein, nicht gut. Und irgendwann sagt Gott, gut, wenn ihr findet, es ist besser, in der Wüste zu sterben, als in dieses Land zu ziehen, dann nehme ich euch beim Wort. Dann nehme ich euch ernst. Und dann lasse ich euch in der Wüste. Das, was ich in dieser Geschichte sehe, sind zwei Dinge. Das eine ist, Gott nimmt uns viel ernster, als das manchmal gut ist für uns. Oder? Also wenn Gott redet und zu uns spricht, zu dir etwas sagt und du tust das nicht, und Gott hätte eigentlich riesige Mengen an Segen bereit und du sagst, ich bin nicht bereit, dorthin zu gehen, weil ich Angst habe oder weil ich auf Luxus verzichten müsste, dann sagt Gott, okay, du kannst auch in der Wüste sterben. Das geht. Ich zwinge dich nicht in dieses Land hinein. Wenn du diese Schritte nicht gehen willst, dann musst du sie nicht gehen. Das ist das eine, das ist die Warnung. Das Evangelium, die gute Botschaft darin ist, Gott kommt trotzdem zum Ziel. Oder? Gott sagt einfach, mit der nächsten Generation. Ich halte mein Versprechen schon ein, sagt Gott. Ich habe es versprochen. Ich tue das. Ich bringe dieses Volk in dieses versprochene Land. Aber erst mit der nächsten Generation. Ich glaube, oder warum mir diese Geschichte immer wieder nachgeht, ist genau darum, das ist die Serie, in der wir drin sind, folge dem Gott, der redet. Gott spricht. Und dann ist die Frage, folgen wir? Folgen wir diesem Gott, der redet? Und Gott hat unglaublich viel Geduld. Und Gott kommt zum Ziel mit dem, was er erreichen will in dieser Welt. Gott schafft es. Da bin ich zu 100% überzeugt. Der Punkt ist, schafft er es mit uns? Also sind wir dann dabei, wenn Gott sein Ziel erreicht? Also er schafft es auch mit uns, so im Großen und Ganzen. Oder? Aber sind wir dann dabei, wenn es ins verheißene Land hineingeht? Und dieses verheißene Land, das kann klein sein, das kann groß sein, das sieht auch heute je nachdem unterschiedlich aus, oder? Es gibt Momente, in denen Gott spricht und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ihr gehen müsst. Oder in dem du einen Schritt machen musst. Und wenn du dann sagst, nein, dann kann es sein, dass Gott sagt, okay, dann nicht mehr. Oder? Gott hat mit dem Volk zehnmal hat er dem Volk eine Chance gegeben, aber beim 10. Mal war fertig. Und das ist schon mal schön zu wissen. Das Verhältnis ist 9 Mal ja und beim letzten Mal nein, oder? Aber die Möglichkeit besteht, dass Gott irgendwann sagt, jetzt ist fertig. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade als Gemeinde an einem wichtigen Punkt. Wir haben das schon ein paar Mal gesagt, so in diesem Visionsprozess drin, ein Bild, dass wir als Gemeindeleitung letzten Herbst gehabt haben für diese Frühlingszeit, war diese Wüstenwanderung. Dass Gott etwas tut, dass Gott uns ein Stück weit auch in die Wüste führt, dass es Buße braucht, dass es Umkehr braucht, dass es Erneuerung braucht. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Moment, wo Gott langsam wieder Türen öffnet, um zu zeigen, wo geht es denn hin. Wir werden nicht für immer in der Wüste bleiben. Also das wussten wir schon im Herbst. Oder? Aber das, was jetzt geschieht, hier, wenn wir jetzt einfach der biblischen Geschichte folgen, dann ist es genau das, was Gott sagt, dort ist das verheißene Land, dort könnt ihr hin. Und vielleicht gibt es auch in unseren Reihen irgendwo so einzelne Kundschafter, die schon ein bisschen eine Ahnung bekommen von dem, was möglich ist, von dem, was Gott für uns bereithält. Und es gibt dort zwei große Risiken, die ich da sehe, da drin. Das eine ist so der fehlende Luxus, der uns da in der Zwischenzeit erwartet irgendwo. Also so das Volk, das sagt, in Ägypten war es gar nicht so schlecht, sondern da hatten wir wenigstens Fleisch zu essen. Und ich glaube, das ist für uns in der Schweiz eine riesige Verlockung, weil wir auf so einem hohen Lebensstandard leben. Dass wenn Gott ruft, dass bei uns ganz, ganz schnell automatisch dann so dieser Mechanismus reinkommt und sagt, ja, aber das würde ja heißen, dass du weniger verdienst, dass du irgendwo dann abhängig bist von der Unterstützung anderer oder wie auch immer, dass man auf einen gewissen Luxus verzichten müsste. Und ich glaube aber, Gott ruft und ich glaube, Gott hat etwas Besseres bereit, als das, was du jetzt für deinen Lebensstandard jetzt so siehst. Oder? Also ich kann mit ganz vielen Leuten reden, die irgendwo solche Erfahrungen gemacht haben, die sagen, ja, mein Leben sieht heute anders aus und ich habe diesen Luxus äußerlich nicht mehr, aber ich habe einen inneren Luxus, den ich nie mehr eintauschen würde für das, was ich vorher äußerlich gehabt habe. Und diesem Ruf zu folgen, unabhängig davon, ob mich das etwas kostet, also ganz materiell. Ich glaube, dass für einige von uns wird das eine Herausforderung sein, dass Gott vielleicht sagt, wechsel deinen Beruf, dass Gott zu manchen von uns sagt, gib so und so viel Geld in die Gemeinde oder an diese und diese Organisation und du sagst, das sprengt mein Budget. Aber Gott ruft. Folgen wir? Das ist die große Frage. Ich glaube, das ist das eine große Risiko, der Luxus, der uns zurückhält, wirklich in dieses Land hineinzuziehen, das Gott für uns bereit hat. Das zweite, das sehen wir mehr bei diesen Kundschaftern, das ist die Furcht vor dem, was auch noch da ist. Also, dass man sagt, ja, ist ja schon schön, wenn man irgendwo eine Vision davon hat, wo unsere Gemeinde in 5 oder 10 Jahren sein könnte, aber ich habe da einen Riesen gesehen, den Anak und seine Söhne da. Die ganze Sippschaft ist da. Und wenn wir XY machen, dann wird das nicht funktionieren. Ich glaube, das ist ein zweites Risiko, das wir ganz stark auch haben, dass wir vergessen, was Gott alles schon möglich gemacht hat in der Geschichte dieser Gemeinde drin und überhaupt in der Christenheit. Zurückzuschauen und zu sehen, was hat denn Gott alles schon bewirkt bis jetzt? Und zu wissen, Gott kommt zum Ziel. Und wenn Gott ruft und sagt, die Gemeinde hier, die Viva-Kirche Pfäffikon, die sieht in 10 Jahren komplett anders aus. Dieses Gebäude wird es vielleicht in 10 Jahren nicht mehr geben, weil Gott uns irgendwo anders hinruft. Vielleicht sagt Gott uns, hey, ihr solltet die Hälfte eures Gemeindebudgets für irgendwelche diakonischen Projekte einsetzen. Ja, das hat dann Konsequenzen darauf, wie wir hier Personal anstellen können. Also ich rede hier über meine eigenen Anstellungsprozente, oder? Vielleicht sagt Gott, ja, den Pascal, den können wir nicht mehr finanzieren. Oder sollt ihr nicht mehr? Kann sein. Sind wir bereit, diese Risiken einzugehen, wenn Gott plötzlich irgendwo in so einer Art und Weise ruft, dass man dann nicht sagt, ja, aber wenn wir da nicht so und so viele Leute angestellt haben, dann können wir das und das und das Gefäß können wir da nicht mehr aufrechterhalten. Und wenn wir das nicht können, dann stirbt ja die Gemeinde. Oder? Diese Ängste, die sind zum Teil schon da, ich höre die jetzt schon. Und ich glaube, die Ängste sind auch okay, wenn wir die äußern. Die Frage ist, wagen wir trotzdem zu gehen? Denn Josua und Kaleb, die haben die Riesen auch gesehen, oder? Die waren nicht die 12, die da gegangen sind und zurückgekommen sind. 10, die haben alle das Gleiche gesehen, aber die Interpretation war anders. 10 haben diese Riesen gesehen und haben gesagt, es geht nicht. Und 2 haben die Riesen gesehen und haben gesagt, ich kenne einen Gott, der noch riesiger ist als diese Riesen. Und ich glaube, das brauchen wir. Wir brauchen diesen Mut, die Riesen anzuschauen und nicht einfach zu sagen, ah nein, die sind nicht da. Die gibt es nicht. Oder? Die gibt es schon. Aber die Frage ist, sehen wir nur bis zu denen oder sehen wir den Gott, der größer ist und der diese Gemeinde schon über 100 Jahre erhalten hat. Diese Gemeinde hier lokal hat eine Geschichte von über 100 Jahren. Unglaublich, oder? Also was Gott da alles schon gemacht hat. Und sich auf das zu stützen. Ich glaube, Gott ruft ganz neu jetzt in dieser Zeit. Ganz persönlich, also ich glaube, es wird für einige hier im Raum oder die zu dieser Gemeinde dazugehören, wird es Veränderungen geben persönlich, weil Gott in neue Aufgaben hineinruft. Oder vielleicht auch aus Aufgaben heraus. Also ich glaube, es gibt auch Leute in dieser Gemeinde, die machen zu viel. Es gibt Leute, die übernehmen Aufgaben, die eigentlich nicht ihre wären, aus Angst, dass wenn sie niemand macht, dass dann eben Format XY dann stirbt. Vielleicht ist das so. Vielleicht ist es aber auch nicht so. So oder so glaube ich, dass Gott etwas Besseres bereit hat. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt, auch für uns. Ein Land, in dem Gott mehr möglich macht, als wir jetzt sehen können. Also lassen wir uns von diesen zwei Dingen nicht ablenken. Also einerseits den Luxus, an den wir uns gewöhnt haben. Also wenn irgendwo Gott ruft und du dann merkst, das heißt aber X Einschränkung sowieso. Weniger Zeit für das und das, weniger Geld für das und das. Dann ignorier das. Ja, vielleicht, das ist so ein Riese, ja, das kann das schon heißen, aber ich glaube, unser Gott ist größer. Es kann auch sein, dass du da hinstehst und sagst, hey, wenn wir das machen, dann habe ich echt Angst um unsere Gemeinde, ob diese Gemeinde weiterhin existiert. Und da geht es mir darum, mutig auf diesen Gott zu vertrauen, wenn Gott nach vorne ruft, dann auch zu gehen und dann vielleicht Dinge auch zurückzulassen, die, ja, die dann eben nicht mehr so wichtig sind. Also hier, so dieser Ruf, hören wir auf diesen Gott, der redet und folgen. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einer kurzen Zeit von einer Stille. Wir werden dann übergehen in eine Zeit der Anbetung und des Abendmahls, wo du Gott fragen kannst, Gott, was ist für mich dran? Oder was ist auch für uns als Gemeinde dran? Und das, was du dann wahrnimmst, das, was du hörst, nimm das ernst. Nimm das ernst. Ich glaube, Gott redet und er wünscht sich, dass wir folgen. Schließe diese Zeit ab mit deinem Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zum Ziel kommst. Du bist mit dem Volk Israel zum Ziel gekommen. Du hast es geschafft. Du hast dieses Volk in das versprochene Land hineingebracht. Und ich danke dir, dass du unglaublich viel Geduld hast, dass du immer und immer wieder zu deinen Versprechen stehst. Auch dann, wenn wir Menschen uns dagegen wehren, dass du irgendwo etwas verwirklichen kannst. Du kommst zum Ziel. Und wir bitten dich, gib uns ein Herz, wie es Kaleb und Josua gehabt haben. Ein Herz, das die Schwierigkeiten nicht ignoriert, sondern sie sieht, sehr realistisch das anschauen kann, aber gleichzeitig auch den Gott sieht, der größer ist. Du, Gott, bist größer als alles, was uns entgegenstehen kann, und darum wollen wir dir folgen. Amen.